Wer war Ellen G. White? Aktuelle Ansichten über ihre Person, ihre Inspiration und ihre literarische Erbe. In der ersten Präsentation des heutigen Nachmittags haben wir das Thema Inspiration aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. In diesem Vortrag ist der Fokus enger gefasst. Wir werden uns mit der Inspiration von Ellen G. White befassen und eine Reihe von Fragen erörtern, die sich im Laufe der Jahre in Bezug auf ihre Rolle in die Adventistische Kirche und über ihre Autorität gegeben haben. Es gibt viele Fragen zur Inspiration von Frau Ellen White. Ich denke, es ist keine Übertreibung, wenn wir sagen, dass die Kirche in vielen Teilen der Welt um die Person und das Werk von Frau White polarisiert ist. Es gibt zum Beispiel viele Debatten über das Projekt Great Controversy, den Plan der Konferenz General, um hunderte von Millionen kostenloser Exemplaren dieses Buches in der ganzen Welt zu verteilen. Ellen White wird in unserer Kirche gewöhnlich als Prophetin bezeichnet. Aber was hat sie eigentlich für sich in Anspruch genommen? Was hat sie gesagt, dass sie war? Wir wissen eine Menge über Ellen White, aber wir haben auch entdeckt, dass einige Geschichten, von denen wir dachten, sie seien historisch, in Wirklichkeit Mythen waren. Wir werden uns auch die Ereignisse der jüngsten Studien über sie ansehen. Einige Ergebnisse könnten einige von Ihnen vielleicht schockieren. Wir werden zu dem Schluss kommen, dass wir uns eine Reihe von Problemen in Bezug auf ihre Schriften stellen müssen. Die Frage ist, wie können wir die Mitglieder der Kirche über die Probleme, die es gibt, tatsächlich informieren? Und dann natürlich, welche Rolle wird Ellen White in der Kirche der Zukunft spielen? Zunächst ein paar Bemerkungen zur Gabe der Prophezie im Allgemeinen. Was sagt uns die Bibel über die prophetische Gabe? Zunächst müssen wir sie definieren. Was ist Prophezie? Geht es hauptsächlich um die Vorhersage der Zukunft? Die Bibel weist uns in eine andere Richtung. Eine biblische Definition eines Propheten finden Sie in der Geschichte von Moses und Aaron in Exodus 7. Mose erzählte Gott, dass er Schwierigkeiten hatte, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Gott löste dieses Problem, indem er seinen Bruder Aaron zum seinen Sprecher ernannte. Mose würde Gott als Gott auftreten, während Aaron als Prophet fungierte, der Sprecher, der im Namen von Mose sprach. Ein Prophet ist also im Grunde jemand, der im Namen von jemand anderem spricht, normalerweise Gott. Im Alten Testament finden wir viele Beispiele von Propheten, von Samuel bis Malachi. Darunter sind auch Frauen, wie zum Beispiel Mariam und Deborah. Im Neuen Testament wird die Prophezie als eine der geistlichen Gaben erwähnt. Wir lesen über die geistlichen Gaben in 1. Korintherbrief und an einige andere Stellen. Aber einige Propheten des Neuen Testaments werden auch namentlich erwähnt, zum Beispiel Agabus, Anna und die vier Tochter des Philippus. Betrachten wir ein anderes Aspekt. Einige biblische Propheten haben Teile der Bibel geschrieben. Einige haben keine schriftlichen Dokumente hintergelassen. Nicht alles, was die Propheten jemals gesagt haben, ist erhalten geblieben. Die Botschaft der Propheten muss immer im Kontext ihrer Zeit interpretiert werden. Denken Sie daran, wenn Sie das Werk von Ellen White, unserer heutigen Prophetin, diskutieren. Und denken Sie immer daran, dass die biblischen Propheten unvollkommene Menschen waren. Manchmal sagten sie etwas, das später korrigiert werden musste. Nathan musste zu König David zurückkehren, als seine ursprüngliche Botschaft nicht mehr gültig war. Wir müssen besonders Joel 3 erwähnen, die bekannte prophetische Aussage über die Auskiesung des Geistes am Ende der Zeit. In Apostelgeschichte 2 erfahren wir, dass sich diese Prophezeiung am Pfingsten vorläufig erfüllte, als die Apostel in fremden Sprachen reden könnten. Aber denken wir daran, dass der Prophet Joel ausdrücklich gesagt hat, dass die endgültige Erfüllung am Ende der Zeit in den letzten Tagen eintreten wird. Die Adventistische Kirche hat diese Prophezeiung in ganz besonderer Weise angewandt, indem sie sie mit einigen Texten aus der Offenbarung in Verbindung gebracht hat. Die Endzeit-Überrestgemeinde, the Remnant, hält Gottes Gebote. Sie besitzt den Geist der Prophezie in der Zeit des Endes. Sie ist gekennzeichnet durch das Zeugnis Jesu, das nach Offenbarung 19, Vers 10 der Geist der Weissagung ist. Und Ellen White, so haben Adventisten gesagt, war die Person, in der diese Gabe in besonderer Weise vorhanden ist. Ellen White war zu ihren Lebzeiten, hatte zu ihren Lebzeiten tausende von Visionen und Träumen. Für die meisten ihrer Zeitgenossen war das nicht so seltsam wie für die meisten von uns. Ich erinnere mich etwas Persönliches. Mitte der 1990er Jahre nahm ich an großen Kongress von Theologen und Religionslehrern in die USA teil. Einer der Vorträge, die ich besuchte, wurde von einer Historikerin von einer methodistischen Universität gehalten. Sie sprach über die Gabe der Prophezie unter den Methodisten des frühen 19. Jahrhunderts im Nordosten der Vereinigten Staaten. Träume und Visionen waren in jenen Kreisen durchaus üblich, vor allem bei Frauen. was sie über diese weiblichen Propheten im Methodismus erzählte, ähnelte sehr dem, was wir über die Art und Weise wissen, in der Frau White ihre Visionen erhielt. Und das war in dem gleichen Zeitalter. Viele frühe Adventisten akzeptierten die Echtheit der Erfahrungen von Ellen White. Aber nicht wenige blieben im Zweifel. Und es dauerte eine ganze Weile, bis man mehr oder weniger einig war, dass es sich um die echte Gabe der Weissagung handelte. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Visionen von Ellen White nicht viel Einfluss, vielleicht keinen Einfluss auf die Lehrdebatten und deren Ergebnis hatten. Ellen überließ die theologische Debatte hauptsächlich den Männern, insbesondere Joseph Bates, ihrem Mann James White, Uriah Smith und J.N. Andrews. Während ihres Lebens wurde Ellen White von den meisten Kirchenmitgliedern als Prophetin anerkannt. Sie stimmten mit dem überein, was sie über ihren Status gesagt habe. Sie war, wie sie sagte, nur ein kleines Licht, das die Menschen zum großen Licht der Bibel führen sollte. Aber es gab auch einige kritische Stimmen, auch unter die Leiter, wie zum Beispiel John Harvey Kellogg, der berühmte Arzt, der schließlich aus der Kirche austreten sollte. Die Tatsache, dass Frau White etwa 9 Jahre in Australien verbrachten, war zumindest teilweise auf gewisse Irritationen über ihre Rolle und Schriften in den USA zurückzuführen. In Europa führte eine Kontroverse zwischen der Prophetin und dem Kirchenleiter Ludwig Conradi dazu, dass Conradi schließlich die Kirche verließ. In den Niederlanden hatte etwas Ähnliches Platz mit dem Ältesten der Rotterdamer Kirche, Johannes de Heer. Er verließ die kleine Kirche und nahm etwa 200 der 250 Mitglieder mit. Er hatte Probleme mit der Heiligtumslehre, aber auch mit der Rolle von Ellen White. Nach dem Tod von Ellen White wurde eine Organisation with the name namens White Estate mit der Bewahrung ihres literarischen Erbes beauftragt. Ziel war, ihre Schriften zu fördern, auch in andere Sprachen, und Material zu veröffentlichen, das noch nie erschienen war. Ihr Sohn William oder Willie, William White, wurde der Direktor. Leider gab es ernsthafte finanzielle Probleme. In der Tat, wenn Ellen White starb, hat sie viele Schulden. Die Generalkonferenz war bereit, sich damit zu befassen, aber nur im Austausch für die Rechte an ihre Bücher. Wenn Sie die Einzelheiten dieser hässlichen Episode wissen willen, können Sie diese in dem faszinierenden Buch von Gilbert Valentine nachlesen, The Struggle for the Prophetic Heritage. 4 Jahre nach dem Tod von Ellen White fand eine wichtige Konferenz statt. Wir haben da gerade über gesprochen. Kirchenführer, Leiter, Theologielehrer und Redakteure nahmen daran teil. Und eine der wichtigsten Teile des Programms war ein Debatt über die Inspiration. Einige verteidigten die Verbalinspiration, aber Arthur Daniels, der Präsident der Generalkonferenz, gehörte zu denen, die sich gegen Verbalinspiration aussprachen. Weitere Entwicklung war die Einrichtung, ja, es, vielleicht werde ich das kurz machen, wir haben darüber bereits gesprochen, Aufkommen des Fundamentalismus in den USA, mit die 90 Fundamentals, die Betonung der Verbalinspiration auch in Adventismus, die Entwicklung zwischen 1920 und 1960 der Verehrung, wie ich das genannt habe, von Ellen White und die viele Zusammenstellungen, Compilations von ihren Büchern. Ab den 70er Jahren gab es die Einrichtung von E.G. White Forschungszentren an die meisten von unseren Universitäten, auch in Europa. Allerdings waren nicht alle Kirchenmitglieder mit dieser Entwicklung zufrieden. Das galt auch für einige prominente Kirchenleiter. Dudley Kenwright verließ die Kirche und wurde einer der scharfsten Feinde des Adventismus und im Besonderen von Frau White. Dudley Kenwright hat das Buch geschrieben, Verzicht auf den siebenten Tags Adventismus. Seine Sekretärin schrieb ein Buch, das einige Insider-Informationen über die Art von Mensch enthielt, die Kenwright angeblich war, und ihren ehemaligen Chef in ein eher ungünstiges Licht rückte. In einem kürzlich erschienenen Buch argumentiert Steve Daly, dass dieses Buch von Kenwrights Sekretärin eigentlich eine Täuschung ist. Andere Kirchenleiter haben auch die Kirche verlassen und begannen gegen Ellen White zu kämpfen. Zum Beispiel A.T. Jones und A.F. Ballinger und später Dale Radcliffe. Das war in den 80er Jahren. Eine nützliche Antwort wurde von F.D. Nickel, den Chefredakteur des Review and Herald, verfasst. Ellen White and her critics, Ellen G. White und ihre Kritiker. Schon früh gab es Vorwürfe, Ellen White habe große Teile ihrer Bücher von anderen Autoren abgeschrieben. Leser bemerkten, dass ihr Buch Sketches from the Life of Paul hatte große Abschnitte, die denen von Conybeare and Johnson ähnlich waren. Die hatten das Buch The Life and Epistles of St. Paul geschrieben. Es war nicht wirklich ein Geheimnis, dass dieses Buch, von dem Ellen White abgeschrieben hatte, das Buch wurde in der Kirchenzeitschriften auch annonciert, also Reklame gemacht. Seitdem wird Ellen White vorgeworfen, dass sie in großem Umfang die Werke anderer benutzt hat. Zum Beispiel auch in The Desire of Ages, Der Leben Jesu, Patriarchs und Prophets und The Great Controversy, Der große Kampf. Im neueren Ausgabe von The Great Controversy 1911 sind die Quellen angegeben, aber dafür war das nicht so. Und sogar hat man gefunden, Steps to Christ ist in einem großen Teil von anderen Schriftstellern abgeleitet. Als er noch lebte, war James White seiner Frau eine große Hilfe dabei, das, was sie schrieb, für die Veröffentlichung in Form zu bringen. Später im Leben hatte sie einen Stab von mehreren Personen, im Laufe der Zeit insgesamt etwa 20, die waren ihre literarischen Assistenten. Sie waren bei Ellen White selbst angestellt, die ihnen auch ein Gehalt zahlte. Die meist prominente unter den Assistenten war Marian Davis. Ellen White sagte über sie: "Sie ist meine Buchmacherin, mein Bookmaker." Fanny Bolton war auch eine wichtige Person, aber sie bereitete Ellen White auch eine Menge Probleme und wurde dreimal entlassen. Erst an der 70er und 80er Jahre von der letzten Jahrhundert wurde die Frage des Plagiats zu einem wirklich großen Thema. Ronald Numbers schrieb ein Buch mit dem Titel A Prophet of Health. Er zeigte, dass Ellen White nicht so originell war, wie oft behauptet wurde. Viele ihrer Ideen über ein gesundes Leben waren von zeitgenössischen Gesundheitsreformen entlehnt. Pastor Walter Ray war ein großer Bewunderer von Ellen White gewesen. Er entdeckte jedoch, dass sie große Teile ihrer Bücher aus den Büchern anderer kopiert hatte. Darauf schrieb er The White Lie, um anderen von seinen Entdeckungen zu berichten. Walter Ray verließ die Kirche als ein verbitterter Mann. Der Historiker Donald McAdams wies darauf hin, dass Ellen White in The Great Controversy nicht immer historisch korrekt war. Sie haben zum Beispiel ein Bild der Albigenser gezeichnet, das nicht der Realität entsprach. Fred Feldman wurde im frühen 1980er Jahre von der Generalkonferenz gebeten, die Desire of Ages, das Leben Jesu, zu analysieren. Er schrieb einen Bericht, viele Seiten. Er kam zu dem Schluss, dass Frau White sehr viel von anderen Autoren übernommen hatte, oft Wort für Wort. Im Jahr 1987 schrieb Frederick Hoyt in den Zeitschrift Spectrum einen interessanten Artikel, der viele Leser schockierte. Das Artikel trug den Titel The Trial of Elder E. Demon Reported in the Piscataquis Farmer. Der Artikel handelte um eine Versammlung, die so wild war, dass es Polizei hinzugezogen werden musste. Es geschahen alle möglichen fanatische Dinge, aber und auch Ellen White war dort und nahm daran teil. Meine eigene Dissertation im frühen 1990er Jahre brachte ebenfalls einige Proteste mit sich. Ich konzentrierte mich auf den Antikatholizismus der Kirche und wie Ellen White in ihrem Buch The Great Controversy dazu beigetragen hat. Ich betonte, dass sie im 19. Jahrhundert lebte und auch arbeitete und dieses Buch schrieb und dass es vor dem Hintergrund ihrer Zeit gelesen werden muss. Die Ellen White Estate und die Forschungszentren an die verschiedenen Orten der Welt konnten nicht schweigen und versuchten auf die Anschuldigungen auf verschiedene Weise zu reagieren. Herbert Douglas wurde gebeten, ein neues Buch über die Gabe der Prophezie und über die Person und das Werk von Ellen White zu schreiben. Der Titel lautete Messenger of the Lord. Das Ergebnis war ein sehr ausgewogenes Buch, das die verschiedenen Problemfelder anerkannte. Eine weitere wichtige Quelle, die ebenfalls sehr ausgewogen ist, ist die Ellen G. White Encyclopedia, die in 2013 erschien. Diese Enzyklopädie enthält einen biografischen Stil mit Artikeln über die Schlüsselpersonen der adventistischen Geschichte zur Zeit von Ellen White und auch ein thematischen Stil, die sich mit einer Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit Ellen White befasst. Kürzlich wurde von unserem Weltpräsidenten Ted Wilson ein großes Projekt organisiert. Er möchte, dass die Kirche hunderte von Millionen Exemplare des Buches The Great Controversy verteilt. Es ist ein sehr umstrittenes Projekt. Viele sind begeistert, aber viele andere halten es für ein schlechtes Idee, kostenlose Exemplare eines sehr antikatholischen Buchs aus dem 19. Jahrhundert wegzugeben. Diejenigen von uns, die regelmäßig das Sabbath School Material studieren, wissen, dass auf fast jeder Seite Zitate von Frau Ellen White zu finden sind. Auch hier gilt, die einen lieben es, die anderen wundern sich, warum so wenig andere Autoren zitiert werden. In den letzten Jahren sind einige wichtige Publikationen erschienen, die sehr nützlich sind, wenn man sich eine ausgewogene Meinung zu diesem Thema von Ellen White bilden will. Wie ich bereits erwähnte, wurde das Protokoll der berühmten Bibelkonferenz von 1919 im Archiv der Generalkonferenz entdeckt und später in der Zeitschrift Spectrum veröffentlicht. Michael Campbell, ein Experte für die adventistische Geschichte, hat kürzlich ein kompaktes, aber sehr informatives Buch über diese Konferenz von 1919 und ihre Diskussion über das Fundamentalismus und Inspiration geschrieben. Der adventistische Historiker George Knight hat eine Reihe von Büchern über das Leben und Werk von Frau White geschrieben. In seinem Buch Ellen White's Afterlife, Ellen White's Leben nach dem Tod, das er 2019 geschrieben hat, darin konzentriert sich Knight auf kritische Fragen, die im Laufe der Jahre aufgekommen sind. Weitere Bücher von großer Bedeutung zum Thema Ellen White wurden geschrieben von Gilbert Valentine. In The Struggle for the Prophetic Heritage, das ich bereits erwähnt habe, gibt Valentine ein sehr detailliertes Bild über die Kontroverse zwischen dem White Estate und der General Conference über die Frage des Eigentums an die Rechte von Frau Ellen White's Büchern. In seinem Buch The Prophet and the Presidents beschreibt Valentine ihren Umgang mit den verschiedenen Präsidenten der Generalkonferenz, die die Kirche während ihrer aktiven Zeit leiteten. An vielen Stellen des Buches war ich schockiert, wenn ich es las, wie politisch und manchmal unfreundlich unsere Prophetie sein könnte. Dieses Gefühl kam auch auf, als ich in Valentines Biografie von Jean Andrews über diesen ersten Missionar in Europa und seine Beziehungen zur Familie weit las. Die Beziehungen waren oft sehr schwierig. Ein sehr interessantes Buch, das eher akademischen Charakter hat, ist Ellen Harmon White, American Prophet, amerikanische Prophetin. Es ist eine Sammlung von etwa 20 Aufsätzen verschiedener adventistischer und einige nicht-adventistischer Autoren. Es erhält viele Informationen, die anderswo nicht leicht zu finden sind. Die jüngste Aufregung entstand durch ein neues Buch von Steve Daly, einem Theologen und Psychologen, die vor etwa 10 Jahren aus der Kirche austrat. Ellen White, eine Psychobiografie. Es gibt viele Wiederholungen früherer Argumente, die von anderen Kritikern von Ellen White verwendet wurden. Steve Daly kommt mit einigen neuen Anschuldigungen, die gut dokumentiert sind, aber sein Ansatz ist sehr aggressiv. Daly kam zu dem Schluss, dass Ellen White ein Täuscherin und Betrügerin war, dass sie im großen Anfang andere kopierte, dass sie im Wohlstand lebte und ihren eigenen Rat oft nicht befolgte. Und er kam zu dem Schluss, dass sie psychisch unausgeglichen war. Meine Meinung, meine Schlussfolgerung ist, dass sein Urteil daher nicht ausgewogen ist, sondern dass in einigen Bereichen weitere Forschungen erforderlich sind. Ich glaube, wir müssen vermeiden, in eines der beiden Extremen zu verfallen. Alles, was sie getan und geschrieben hat, kritisch zu akzeptieren, oder alles in den Müll zu werfen. Es ist keine Frage von alles oder nichts. Was ist die Realität? Die Realität ist, dass leider viele haben Ellen White auf ein Podest gestellt und sie angebetet, ja, sie oft eben oben den Bibel gestellt. Über die Bibel gestellt. Wir müssen erkennen, das ist auch die Realität, dass Ellen White nicht ohne Fehler war. Die Auffassung vieler Mitglieder von Inspiration muss angepasst werden. Und ich glaube, dass unsere Leiter die Verantwortung haben, sich die Probleme ehrlich zu stellen und an die Kirche aufzuklären. Aber die Realität ist auch, dass Ellen White eine wichtige Pionierin der Adventistischen Kirche war. Sie war ein der Gründer und hat die Kirche in vielen Bereichen in eine bestimmte Richtung geschickt. Wir denken zum Beispiel an die pädagogische und medizinische Arbeit der Kirche. Und ja, die Realität ist, dass ihre Schriften mögen nicht perfekt sein. Und sie sind vielleicht anders entstanden, als viele dachten. Aber es lässt sich auch nicht leugnen, dass sie viele Menschen in der Vergangenheit für viele Menschen viel bedeutet haben und heute noch für viele Menschen viel bedeuten. Ich möchte schließen mit einem Brief, der S.N. Haskell, ein adventistischer Leiter, geschrieben hat an William White, der Sohn von Ellen White. Und er hat das geschrieben in 1911. Also Ellen White war immer da. Und es gibt eine Anmerkung von Ellen White unter den Brief Ich billige die in diesem Brief gemachten Bemerkungen. Und William White, Ellen Whites Sohn, er schreibt an Haskell: Ich glaube, Bruder Haskell, dass das die Gefahr besteht, dem Werk der Mutter zu schaden, indem wir mehr für sie beanspruchen als sie selbst, mehr ja als Vater je für sie beansprucht hat. Mehr als die Ältesten Andrews, Wegener oder Smith je für sie beansprucht haben. Ich kann keine Konsequenz darin sehen, dass wir den Anspruch auf Verbalinspiration erheben, wenn Mutter keinen solchen Anspruch erhebt. Und ich denke, dass wir einen großen Fehler begehen, wenn wir die historische Forschung beiseite lassen und versuchen, historische Fragen durch die Verwendung von Muttersbuch als Autorität zu klären, wenn sie selbst nicht möchte, dass sie auf diese Weise verwendet werden. Ich glaube, das war ein sehr wichtiger Brief, den ihr Sohn geschrieben hat und der Ellen White gesagt habe, dass sie diese Auffassung billigte. So, ich hoffe, dass das ein wenig Licht darauf geworfen hat, wie wir nach Ellen White blicken sollen. Und danke viel für Ihre Aufmerksamkeit.